Ihr da seid. Ich sehe auch Gesichter, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Natürlich auch euch, die ihr jeden Sonntag hier seid. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass du da bist und zuguckst auf YouTube. Ich habe auch noch zwei Personen vorzustellen. Das sind Daniela und Christian. Die kommen aus dem Raum Frankfurt. Und Christian wird im September dann an der STH noch ein paar Masterkurse belegen, bevor er dann seine Promotion beginnt. Und dazu wünschen wir ihm alles Gute und Gottes Segen und Gelingen. Genau. Jetzt muss ich hier meine Uhr noch stellen. Genau, so, Zeit läuft. Wir haben in den letzten Predigten gehört, wie das Volk Israel sich nach Hilfe gesehnt hat, nach Erlösung aus seinem Elend und endlich in die Freiheit kam, vorbereitet durch die 10 Plagen, wovon das die letzte ist, der Tod, der durch Ägypten ging, besiegelt durch den Durchzug durch das Schilfmeer und den Untergang der ägyptischen Armee. Und dann erlebten sie natürlich danach übernatürlich die Versorgung. Jürgen hat letzten Sonntag darüber gepredigt, mit Wasser, mit Manna und mit Wachteln. Und man könnte denken, eigentlich war der Zustand so, besser konnte er eigentlich nicht sein. Ja, also ich meine, Essen, Trinken, Nahrung, Schutz, und endlich in Freiheit und ein Riesengrund, zufrieden zu sein, oder? Eigentlich schon. Eigentlich war es so, wenn sie ein Problem hatten, dann gingen sie zu Mose. Mose ist dann zu Gott gegangen, hat Fürbitte getan und schwuppdiwupp war das die Lösung da. Und sie haben bekommen, was sie wollten. Und das ist ja eigentlich eine ganz normale geistliche Erfahrung. Wir haben ein Problem, wir gehen zu Gott und Gott erhört unser Gebet. Hier war halt der Mittler Mose dazwischen geschaltet und der hat im Prinzip dann natürlich auch all den Unmut und Frust des Volkes abgekriegt. Die sind nämlich nicht immer sehr glaubensvoll zu ihm gekommen. Hey Mose, schön, dass du mit Gott eine so tolle Beziehung hast und weißt du, Mose, wir haben... aber wir sind hundertprozentig der Überzeugung, dass Gott es lösen kann, wenn du Fürbitte für uns tust. Haben sie nicht gemacht. Jedes Mal ein Riesengeschrei. Und bei intensivem Nachdenken über diese Situation habe ich gedacht, das ist doch, kennen wir das nicht irgendwoher? So Eltern mit Kindern. Ja, sobald etwas nicht so ist, wie es sein sollte, wenn die Windel irgendwie sich unwohl anfühlt, fängt das Kind an zu schreien. Oder wenn es Hunger hat, fängt es an zu schreien. Ist nicht einfach nur ein ganz zartes Anklopfen. Mama, ich könnte mal was brauchen oder so. Das ist dann gleich mit riesigem Geschrei. Natürlich, das Kind hat keine andere Möglichkeit, als so zu handeln. Aber hier haben wir es ja eigentlich mit Erwachsenen Israeliten zu tun. Und trotzdem benehmen sie sich wie kleine Kinder. Genau, ein bisschen höher, damit ich nicht immer so geköpft aussehe oder skalpiert. Ja, fällt mir auf. Jedes Mal, wenn ich das YouTube-Video angucke, habe ich das Gefühl, ich bin rasiert. Und zwar horizontal, abgeschnitten. So denke ich immer, vielleicht will man mir da etwas sagen. Da fehlt etwas oben. Nein, Spaß beiseite. Gut, wenn man über sich selber lachen kann. Das Interessante ist, dass Gott diese Situation durchaus auch so betrachtet. Dieses Kleinkindverhalten vom Volk Israel, dieses Grummelige, dieses nicht wirklich in der Situation zurechtzukommen. Er spricht davon, dass sie wie kleine Kinder sind. In Hesekiel 16, 22 lesen wir, vielleicht. Und bei allen deinen Gräueln und deiner Hurerei dachtest du nicht an die Tage deiner Jugend, als du nackt und bloß warst, zappelnd in deinem Blut lagst. Ja, da geht es über eine große Zeitspanne. Und der Anfang war das in der Wüste. An die Jugend, als du nackt und bloß warst, zappelnd in deinem Blut lagst. Ägypten war für Israel quasi wie das Heranwachsen im Mutterleib. Es war noch nicht sichtbar, dass dieses Volk ein Volk sein würde. Und dann kam es zum Schilfmeer. Und das Schilfmeer, der Durchzug war wie der Geburtskanal dieses Volkes. Es ist durchgepresst worden. Und dann auf der anderen Seite, als die Wasser sich schlossen, das erste Jubelgeschrei des Volkes. Endlich frei! So wie der erste Schrei des Kindes, nachdem es frische Luft atmen darf, die Lungen sich entfalten. Und nun waren sie auf dem Weg in ihr von Gott verheißenes Land. Aber auf diesem Weg waren sie nicht nur quengelig wie ein kleines Kind, sie waren auch rebellisch wie ein kleines Kind. Eines der ersten Worte, was ein Kind lernt, ist Nein. Es kann sogar Nein sagen, wenn es noch nicht sprechen kann. Mimik und Gestik machen uns eindeutig klar, wenn ein Kind etwas nicht will, dann will es es nicht und dann kann man da nicht viel machen. Ja, also Nein sagen auf irgendeine Weise geht immer. Und das nennt man Aufbegehren, Rebellion. Und das ist in uns und gehört zu unserer gefallenen Natur. Wir sind so seit dem Sündenfall. Wir sind ein rebellisches Wesen, eine rebellische Natur. Und damit beschäftigen wir uns heute. Unser Thema ist frei und doch noch rebellisch. Schaut man sich die Geschichte Israels an, fällt Folgendes auf. Sie haben erst in der Freiheit rebelliert, oder? Ist das euch mal aufgefallen? Um rebellisch sein zu können, muss erst Freiheit da sein. Versuche von Rebellion werden in China, im Iran, nun auch in Afghanistan seit neuestem blutig niedergeschlagen. Und auch bei uns sind die Grundrechte, die Freiheitsrechte eingeschränkt worden, um unliebsame Demonstrationen zu unterbinden. Der Christopher Street Day wurde großzügig erlaubt und gefeiert. Die Demonstration gegen Corona-Maßnahmen und Einschränkungen eine Woche danach wurde verboten. In Ägypten hätten die Israeliten allen Grund gehabt, aufzubegehren. Da wurden sie unterdrückt, da hätten sie rebellieren können. Und was taten sie? Sie taten im Prinzip, sie stöhnten, ächzten und klagten über ihren Zustand, aber getan haben sie letztendlich nichts. Genauso wie wir uns nicht gegen die Herrschaft der Sünde auflehnen können, so konnten sich die Israeliten nicht gegen die Herrschaft der Ägypter auflehnen, denn die waren zu mächtig. Und so ist auch die Sünde, wenn wir noch nicht gerettet sind, wenn Jesus uns noch nicht unser Erlöser ist, ist die Sünde zu mächtig, als dass wir uns gegen sie auflehnen könnten, auch wenn wir das wollten. Deshalb müssen wir befreit werden, wie Israel auch befreit worden ist. Und nun sind sie in der Freiheit und Gott will, dass sie in ihrer Freiheit nach seinen Ordnungen leben. Und wir haben gehört letzten Sonntag, wie das Bekanntwerden mit einer der ersten Ordnungen aussah. Als sie das Manna bekommen haben und ihnen gesagt worden ist, nehmt am sechsten Tag so viel, dass es reicht, auch für den siebten Tag. und dann werdet ihr am siebten Tag nicht arbeiten müssen. So wurde im Prinzip, wurden sie existenziell in die Ordnung der Sabbatruhe hineingeführt und mussten erleben, wenn sie unter der Woche zu viel gesammelt haben, dass es dann verrottet ist und am sechsten Tag es nicht verrottet ist, weil es für den siebten Tag reichen sollte. So hat Gott sie in eine der ersten Ordnungen hineingeführt. Und sie sind nun am Berg Sinai und sie sind dort, wo Gott mit Blitz und Donner erscheint. Naja, irgendwie ist mir was durcheinander gegangen. Sie sind dort, wo Gott auf den Berg herabkommt, um ihnen die 10 Gebote, entsprechend Kapitel 20, zu geben. Ihnen die Ordnung in Bezug auf das Zusammenleben, wie man miteinander umgehen soll, Kapitel 21, 22, 23, das waren da die Ordnungen. Und im Kapitel 24 lesen wir dann vom Bund, den Gott mit ihnen schließt. Und wo sie alle diese Worte, die sie hören, die ihnen Gott gegeben hatte, die Mose im Buch des Bundes aufgeschrieben hatte, hören sie diese Worte und was sagen sie? Wisst ihr, was sie sagen? Alles, was du uns gesagt hast, wollen wir tun. Und dann wird der Bund geschlossen. Der Bund wird geschlossen, indem ein Altar errichtet wird. Und auf diesem Altar dann ein Stier geopfert wird. Zunächst wird das Blut des Stieres genommen. Es wird der Altar besprengt, das Volk besprengt. Dann wird der Stier geopfert. Das ist der Bundesschluss am Sinai. Das ist dieses Ja und Amen zu dem, alles, was du uns sagst, wollen wir tun. So, das ist die Ausgangssituation jetzt für unsere heutige Geschichte, für unsere heutigen Ereignisse. Nach diesem Bundesschluss gehen die Herren Mose, Aaron, Nadab, Abihu und 70 Älteste auf den Berg und begegnen Gott. Und davon lesen wir hier. Da stieg Mose und Aaron, Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten Israels hinauf. Und sie sahen den Gott Israels. Übrigens, auf diesen Berg durfte vom Volk sonst niemand. Gott hatte gesagt, mach eine Grenze drum und jeder, der da durchbricht, wird sterben. Hier nun, nach dem Bundesschluss, kommen diese 74 Leute auf den Berg. Und es heißt dann, und sie sahen den Gott Israels. Und unter seinen Füßen war es wie Arbeit in Saphirplatten und wie der Himmel selbst an Klarheit. Gegen die Edlen der Söhne Israel aber streckte er seine Hand nicht aus, sondern sie schauten Gott und aßen und tranken. Wahrscheinlich hat Gott ihnen einen Tisch bereitet. Nicht im Angesicht ihrer Feinde, sondern in seiner Gegenwart. Und sie haben das gegessen, was Gott ihnen vorgesetzt hat. Sie haben mit ihm dieses Bundesmahl dann gemacht. Die haben Gott geschaut. Das müsst ihr euch mal geben. Die haben etwas von Gott geschaut, das, was Gott offenbaren konnte, ohne dass sie vergehen. Und das sind die Zeugen, die dann wieder runtergehen zum Volk und ihnen berichten können, was sie alles erlebt haben, was sie gesehen haben. Hey, wisst ihr was? Wir haben Gott gesehen. Währenddessen steigt Mose auf den Berg. Ja, die waren wahrscheinlich nicht ganz oben, sondern eher so auf dem Plateau oder so, Hochebene. Und Mose geht weiter hoch. Sie gehen runter, er geht hoch. Warum? Er sollte die Gesetzestafeln empfangen und weitere Anordnungen über das Zusammenleben Gottes mit seinem Volk. Also Gottesdienstordnung und so weiter und so fort. Bis hin zum detaillierten Beschrieb der Stiftshütte und der Einrichtung und so weiter. Das war alles, hat alles in dieser Zeit nach 2. Mose 24 dann stattgefunden. Und dann kommt es. Vierzig Tage war Mose insgesamt oben. Aber wahrscheinlich nicht erst mit Ablauf der 40 Tage, sondern schon einige Tage vorher, vielleicht die Hälfte der Zeit vorher, hat das Unheil seinen Lauf genommen. Haben Leute überlegt, ja, was ist jetzt mit diesem Mose geschehen? Der ist da auf dem Berg. Und da heißt es in 2. Mose 24, 9, als nun das Volk sah, dass Mose säumte, vom Berg herabzukommen, versammelte sich das Volk zu Aaron und sie sagten zu ihm, auf, mache uns Götter, die vor uns herziehen. Denn dieser Mose, der Mann, der uns aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, wir wissen nicht, was mit ihm geschehen ist. Wir wissen nicht, ob der noch mal kommt. Warum denken die Menschen, dass Mose etwas zugestoßen sein könnte und er nicht mehr wiederkommen würde? Warum denken die das? Weil sie nicht wirklich glauben, dass der Gott, der sie aus Ägypten geführt hat mit starker Hand und großen Zeichen und Wunder, dass dieser Gott es wirklich gut mit ihnen meint. Denn wenn er es gut mit ihnen meinen würde, dann würde er dafür sorgen, dass dieser Führer Mose ihnen nicht abhanden kommt. Oder er würde andere Mittel haben, um sie ins verheißene Land zu bringen. Das war der springende Punkt. Und die Frage ist, kennst du dieses Misstrauen? Meint es Gott mit mir wirklich gut? Wirklich gut? Gönnt er mir ein gutes Leben? Ich habe so gelegt. Mit diesem, wer weiß, ob das gute Leben, was ich jetzt habe, wirklich von Dauer ist. Ich war relativ jung verheiratet, lag im Bett und hatte eine kleine Krippe und hatte viel Zeit zum Nachdenken. Und da kam diese Frage, was, wie lange wird mein Glück andauern? Wie lange werde ich so ein schönes Leben? Es war das schönste Leben, was man sich vorstellen konnte, aus meiner Situation herauskommen. Es war einfach das Himmel auf Erden. Wie lange wird das noch andauern? Und wann wird Gott mir die Rechnung präsentieren? Und wisst ihr was? Gott hat wie mit einem Donnerschlag in diese Frage hinein geantwortet und hat gesagt, ich bin nicht so, wie du denkst. Ich möchte dich ein gutes Leben sehen lassen. Ich möchte, dass du glücklich bist und glücklich sein kannst. Ich nehme, was ich dir geschenkt habe, nicht zurück und du musst auch nicht dafür bezahlen. Und das hat meine Seele zur Ruhe gebracht. Und ich konnte mein Leben genießen in vollen Zügen. Ich weiß nicht, wie lange Mose auf sie, die Jungs und Mädels da, die Israeliten, auf Mose gewartet haben. Aber bei manchen ist es recht schnell zu Unsicherheit gekommen. Und zu dem Bedürfnis, irgendwie dieser Unsicherheit abzuhelfen, für Sicherheit zu schaffen, zu sorgen. Und dann wurde der Wunsch an Aaron herangetragen und dann machen sie sich ans Werk und Aaron lässt ein goldenes Kalb machen. Da geht es nämlich weiter. Genau, das haben wir schon gelesen. In einem Kommentar heißt es dazu: Ungeduld, Tränen, sinnliche, religiöse Vorstellungen, Verärgerung über Moses kühnes Vordringen in die Schrecken Jehovas und in unsichtbare Gefilde, diese Dinge und dazu Aarons Schwäche als Ersatz für Moses wirkten zusammen, um die Glaubensprüfung, die dem Volk auferlegt wurde, in eine große Versuchung zu verwandeln, der es erlag. Gott hat sie in diese Glaubensprüfung hineingeführt und diese Glaubensprüfung wurde für sie zu einer Versuchung und sie sind ihr erlegen. Die Glaubensprüfung war: Meint dieser Gott es gut mit uns und bringt er uns ins verheißene Land, ob mit oder ohne Mose? Die Frage ist nun: Warum machten die ein goldenes Kalb? Ja, Aaron sagt zu Mose: Ja, die haben mir das Gold gebracht, ich habe es ins Feuer geworfen und dann ist daraus ein Kalb geworden. Also so einfach ging das nicht und es stimmte nicht. Er hat dafür gesorgt, dass daraus ein goldenes Kalb wurde. Also wie kam es? Wir haben schon gesprochen, es wurde ein Stier geopfert zum Bundesschluss. Und Stiere waren auch nachher in der Opferordnung das zweithäufigste Opfertier nach dem Lamm genannt. Also Stiere waren wichtig und so könnte man meinen, die haben gedacht, okay, Gott will Stiere, also muss er Stiere lieben, also machen wir ein Stierbild, weil das scheint ihm sehr zu entsprechen. Könnte man meinen. Aber da gibt es noch einen anderen Aspekt, den der Kommentator nennt. Es ist bei den Ägyptern der Stier eben nicht einfach nur ein Tier, sondern es ist auch ein Verehrungsgegenstand. Der sogenannte Apis-Stier. Und da heißt es in der Wikipedia drüber: Ursprünglich war der Apis-Stier ein Symbol für die Fruchtbarkeit. Er wurde seit der ersten Dynastie im Tempel des Ptah, und Ptah war der Schöpfergott. Also er wurde im Tempel des Ptah in Memphis verehrt. Später fungierte der Apis-Stier als Herold des Ptah und wurde dessen herrliche Seele, die auf der Erde in der Gestalt des Stieres erscheint. Der Apis-Stier wurde auch als Orakel gesehen. Und da dämmert es uns vielleicht etwas, warum sie den Stier gemacht haben. Bisher war es Mose, der ihnen den Willen Gottes kundgetan hat. Und jetzt meinten sie, sie hätten keinen Zugang mehr zu Gott, zum Willen Gottes. Und jetzt haben sie für Ersatz gesorgt mit diesem Apis-Stier. Sie wollten auf Jahwe hören, aber es fehlte ihnen am Übermittler. Sie haben in guter Absicht ordentlich daneben gegriffen. Das kann man mit Fug und Recht behaupten. Und es kann uns Christen durchaus passieren, dass wir in guter Absicht ordentlich daneben greifen. Dass wir zu Mitteln und Wegen greifen, die Gott nicht für uns vorgesehen hat. Ja, die er verboten hat. Denn das heißt hier in 2. Mose 20, 22, also in dem Kapitel, wo Gott die 10 Gebote gibt, da heißt es nochmal zusätzlich zu den Geboten, heißt es nämlich, und das fand ich so interessant, dass Gott es explizit vorher sagt. Na, habe ich es nicht irgendwie, muss da was
verschütt gegangen sein. Auf alle Fälle, 2. Mose 20, 22. Da sprach der Herr zu Mose, sieh, so sollst du zu den Söhnen Israel sprechen. Ihr habt selbst gesehen, dass ich vom Himmel her mit euch geredet habe. Ihr sollt neben mir keine Götter aus Silber machen. Auch Götter aus Gold sollt ihr nicht machen. Gott sagt, ich habe vom Himmel her geredet mit euch allen. Ihr habt es alle mitgekriegt. Und deshalb verlasst euch nicht auf sichtbare Götter. Versucht keinen Ersatz zu schaffen. Und was machen sie? Sie machen genau das. Wir kennen das von Kindern. Nein, nein, steck deine Finger nicht da rein. Und was macht das Kind? Es steckt den Finger da rein, wo man gesagt hat, nein, tu es nicht. Nein, nein, fass nicht auf die Herdplatte, die ist heiß. Was macht das Kind? Es fasst auf die Herdplatte, um festzustellen, ob die heiß ist. Israel benimmt sich wie ein kleines Kind und die Kirchengeschichte ist voll davon, dass auch die christlichen Kirchen nichts anderes gemacht haben. Jesus ist in den Himmel gegangen, wo er sich verabschiedet hat und hat gesagt, wartet auf den Heiligen Geist, der kommen wird. Von diesem Heiligen Geist hat er gesagt, dass er ein Tröster sein würde, dass er ein anderer Tröster sein würde, also an seiner Stelle quasi der Tröster sein würde, dass er, das steht in Johannes 14, 16, dass er unser Fürsprecher beim Vater sein wird, 1. Johannes 2, 1, und dass er, dass dieser Geist uns mit unaussprechlichem Seufzen bei Gott vertritt. Römer 8, 26. Also im Prinzip, wir haben die göttliche Person in unserem Leben, die all das tut, die mit uns kommuniziert, die uns vertritt, die uns anleitet, die uns lehrt. All das haben wir in unserem Leben verheißen bekommen, dass wir darin leben sollen, jeder einzelne Christ. Und was machen wir? Was machen die Christen? Sie machen sich ein irdisches Bild, das für sie zum Mittler wird und zum Tröster und zum Fürsprecher. Und dieses Bild ist Maria, die in keiner katholischen Kirche fehlen darf. Nun sind wir Evangelischen ja dann fein raus, das machen wir nicht. Gott sei Dank, wir sind die Besseren. Gott hat uns eigentlich ja frei gemacht, um ein Leben in der Gemeinschaft mit ihm zu haben, eine Beziehung zu ihm zu haben. Und was machen wir, wir evangelischen Christen? Statt die lebendige Beziehung zu Gott zu pflegen, zu Jesus Christus zu pflegen, zum Heiligen Geist zu pflegen, gehen wir hin und nehmen Zuflucht zu Konserven von YouTube. Wir hören uns Zeugnisse anderer an. Besonders vollmächtiger, besonders heiliger Menschen und denken, super, dass es sowas gibt. Wir lesen nicht selbst in der Bibel, sondern wir lesen Bücher über die Bibel. Unsere Rebellion mag nicht ganz so offensichtlich sein wie die der Israeliten, aber sie ist da und sie wirkt sich aus, weil wir nicht mehr selber für uns mit Gott in Gemeinschaft sind und von ihm hören. So wie es Jesus ja gesagt hat, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen. Leute, wir brauchen diese lebendige Beziehung zu Jesus, die durch nichts und niemand ersetzt werden kann. Wo haben die Israeliten noch rebelliert? Da war Aaron und Miriam, die sich gegen Mose aufgelehnt haben.
Hier sehen wir sie. Sehr eindrücklich gemalt übrigens. 2. Mose 12,2 heißt es. Und sie sagten, hat der Herr nur etwa mit Mose geredet? Hat er nicht auch mit uns geredet? Mose, du bist nicht der Einzige, der von Gott hören kann. Wir haben auch von Gott gehört und wir haben auch etwas zu sagen und wir haben auch das Recht, gehört zu werden. Mose, du kannst nicht dich über alle anderen erhöhen. Dann war da die Rotte Korach, eine Sippe der Leviten. Die kamen im Prinzip mit demselben Anliegen, von einer anderen Ecke. Die sagten, da heißt es, 4. Mose 16,3, und sie versammelten sich gegen Mose und gegen Aaron und sagten zu ihnen, genug mit euch, denn die ganze Gemeinde ist heilig. Und der Herr ist in ihrer Mitte. Warum erhebt ihr euch über die Versammlung des Herrn? Ja, da ging es darum, dass die Familie von Aaron und seine Nachkommen, dass das die hohen Priester sein sollten, die opfern durften. Und die Korachiten, die waren nicht einverstanden mit dieser Exklusivität. Also haben sie rebelliert. Und dann kommt ja die berühmte Szene oder Situation, wo 12 Kundschafter ins Land Kanaan hineingehen, dann mit einem guten Bericht zurückkommen, aber auch mit einem schlechten Bericht. Es ist ein tolles Land, aber es ist schwierig einzunehmen. Und 10 der Kundschafter das Volk rebellisch machen und es dann heißt, da erhoben die ganze Gemeinde ihre Stämme und schrien, und das Volk weinte in jener Nacht. Und alle Söhne Israel murrten gegen Mose und gegen Aaron und die ganze Gemeinde sagte zu ihnen, wären wir doch in Land Ägypten gestorben oder wären wir doch in dieser Wüste gestorben. Wozu bringt uns der Herr in dieses Land, damit wir durchs Schwert fallen und unsere Frauen und unsere kleinen Kinder zur Beute werden? Wäre es nicht besser für uns, nach Ägypten zurückzukehren? Und sie sagten zueinander, lasst uns ein Haupt über uns setzen und nach Ägypten zurückkehren. Sie rebellieren gegen die Leiter und Priester. Aber eigentlich rebellieren sie nicht wirklich gegen die Leiter und Priester, sie rebellieren gegen Gott. Denn Gott hatte Mose auserwählt. Gott hatte Aaron auserwählt. Und sein Geschlecht als hohe Priester. Sie haben Gottes gute Absichten und Gottes guten Willen verachtet und mit Füßen getreten und deshalb haben sie rebelliert. Und in dieser Gefahr stehen wir alle, sobald wir Gemeinde leben und Gemeinde nach Gottes Ordnung bauen wollen. Hier sagen sie, lasst uns ein Haupt über uns setzen. Lasst uns ein Haupt über uns wählen. Lasst uns Wahlen durchführen und der Beste soll dann der gewinnt, soll unser Führer sein. Demokratie. Warum hat Gott den berufen und nicht den auch? Ja, man ist ja sehr weit, ja. Also man meint ja nicht sich. Natürlich geht es nicht um mich. Aber wenn er den berufen hat, warum hat er nicht auch den berufen? Der könnte doch genauso. Warum wählen wir die Leiter nicht selbst? Warum dürfen die das und andere dürfen nicht? Das sind die Fragen, die doch in der Gemeinde immer wieder aufkommen. Ja, die Versuchung zur Rebellion geht bis ins persönliche Leben hinein. Wir sind zwar freigemacht von der Herrschaft der Sünde durch Jesus Christus, aber eben immer noch auch verführbar zur Sünde. Und auch oft genug verwandeln wir die göttliche Prüfung, in die uns Gott hineinführt. Er hat Jesus in die Prüfung hineingeführt. Und wenn es Jesus nötig hatte, geprüft zu werden, dann sind wir noch umso mehr, müssen wir geprüft werden, muss unser Glaube geprüft werden. Und Gott führt uns hinein in Prüfungen, aber wir verwandeln sie in Versuchungen und fallen darin. Die Frage ist, wie können wir Rebellion in unserem Leben entgegenwirken? Von Mose lesen wir Folgendes, als Aaron und Miriam gegen ihn rebellierten. Der Mann Mose aber war sehr demütig, mehr als alle Menschen, die auf dem Erdboden waren. Ich meine, das ist ein Statement von Gott. Das ist, also kein anderer Mensch könnte sich getrauen, das über jemanden auszustellen, und geschweige denn Mose selber. Gott sagt über ihn, der war der Demütigste unter allen Menschen. Wie hat sich's geäußert? Mose sagte in dieser Situation erstmal gar nichts, als seine Geschwister kamen. Er wusste, dass Gott Aarons und Miriams Herz kannte und dass Gott mit ihnen umgehen würde. Und es ist sehr gut auf dem Bild dargestellt hier. Gott wusste, wer Antreiber der Sache war. Dementsprechend hat er dann auch das Gericht kommen lassen. Miriam wurde aussätzig. Offensichtlich war sie die ältere Schwester dieser Brüder, die Antreiberin, die es nicht ertragen konnte, dass ihr jüngerer Bruder irgendwie diese Stellung hatte. Aber was tut Mose? Äußert er sich in irgendeiner Weise? Nein. Das Einzige, was Mose tut, ist Fürbitte zu tun für seine Schwester. Das ist das Einzige, was wir lesen. Gott hab Erbarmen mit ihr, dass sie nicht ausgestoßen sein muss. Das Einzige, was Jesus am Kreuz tut im Angesicht seiner Feinde, ist: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wenn wir uns demütigen, wenn wir nicht für uns und unser Recht kämpfen, dann vermeiden wir Rebellion. In 1. Petrus 5, 6 und 7 heißt es: Demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorgen, alles, was euch besorgt macht, alles, was euch kümmert, alles, was euch verrückt macht, indem ihr alles auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Demut zeigt sich darin, wie wir mit unseren Schwierigkeiten umgehen. Ob wir sie selber meistern wollen oder ob wir Gott diese Schwierigkeiten bringen und sagen: Gott, du weißt darum und ich überlasse es jetzt dir, dass du in der rechten Weise damit umgehst. Jesus lädt uns ein: Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Jesus demütigt sich, lebt demütig, und als er angeklagt wurde, sagt er nichts zu seiner Rechtfertigung. Jesus möchte, dass dieses Wesen, was er uns vorgelebt hat und was er uns zur Verfügung stellen will durch die Wiedergeburt, dass dieses Wesen in uns heranwächst und durch uns wirkt. Warum? Warum das Ganze? Weil er in uns wohnen will. In Jesaja 57, 15 heißt es: Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt, dessen Name heilig ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum, aber nicht alleine dort, sondern bei denen. Bei welchen Leuten wohnt Gott? bei denen, die Zerschlagenen, das heißt Bußfertigen und demütigen Geistes sind. Das hebräische Wort für zerschlagen, das Substantiv von dem Verb, ist Staub. Die zu Staub geworden sind vor Gott. Denen, die im Staub liegen vor Gott, die sich ihrer Stellung vor Gott bewusst sind als Sünder, die umkehren müssen, Buße tun müssen und Erneuerung erfahren müssen. Bei denen wohnt Gott. Die demütigen Geistes sind. Gott wollte unter den Israeliten wohnen und er will in uns, in dir und mir wohnen. Aber wir sehen hier, welche Wohnung er bevorzugt, die gerade geschilderte. Er kann und er will nur da wohnen, wo ein bußfertiger und demütiger Geist ist. Er wollte und will uns als seinen Tempel haben. Er will dich als Tempel haben. Unbedingt. Er will, dass er in uns Wohnung nehmen darf und wir seine Gegenwart in diese Welt hinaustragen. Ich habe mir die Frage gestellt, was wäre, wenn Gott uns, dich und mich, wenn er uns ganz und gar mit Haut und Haar besitzen dürfte. Bei mir hat er ein bisschen weniger Haare zum Besitzen. Aber was wäre, wenn er in jeder Zelle unseres Körpers, in jeder Faser unseres Lebens, in jedem Bereich unseres Denkens und Fühlens gegenwärtig sein dürfte? Was wäre dann? Ich habe mir das angesichts einer Mail oder Nachricht auch besonders vorgestellt, die ich gekriegt habe in Bezug auf Afghanistan. Und habe mir gedacht, was wäre, wenn ich in Afghanistan wäre und Gottes Gegenwart voll, wirklich voll und ganz in mir wäre? Mehr noch als bei Mose, wo die Gegenwart auf ihm war und sein Angesicht leuchtete und niemand ihn wirklich ansehen konnte. Was wäre, wenn Gottes Geist, der in mir ist, so mich zum Leuchten brächte, so mich die Herrlichkeit Gottes in mir zum Ausdruck käme? Was wäre dann, wenn ich einem Taliban gegenübertreten würde? Wir wissen ja, wie Gott mit den Leuten umgegangen ist, die Bundeslade angefasst haben. Die haben es nicht gut überstanden, wenn sie nicht zum Levitengeschlecht gehört haben. Und das Neue Testament sagt, dass wir ein Tempel des Heiligen Geistes sind. Wir sind der Ort, wo Gott wohnen will, so wie er in der Bundeslade oder über der Bundeslade wohnen wollte und gewohnt hat. Seine Herrlichkeit dort hat ruhen lassen. Welche Macht hätte dann die Welt um uns herum über uns, über dich, über mich? Was könnte uns diese Welt anhaben, nehmen, was Gott nicht zuließe? Welche Freiheit hätten wir in dieser Welt? Wir hätten alle Freiheit, die Gott uns gibt. Wir hätten alle Freiheit, die Gott uns gibt. Ob in Ketten, ob im Kerker, ob im Tod. Wir hätten alle Freiheit, die Gott uns gibt. Nichts kann uns aus Gottes Hand reißen. Nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Wir hätten keinen Grund, uns vor irgendetwas zu fürchten, uns irgendwelche Sorgen zu machen. Wir wären im Prinzip versetzt schon an himmlische Örter. Lass uns aufstehen und ich möchte noch beten. Vater im Himmel, du siehst, mit welchen Gedanken wir hierher gekommen sind und mit welchen Gedanken wir gehen. Und Vater im Himmel, ich bring dir diese Gedanken. Wir haben viel davon gehört, dass wir mehr von dir uns wünschen. Und Vater, ich lade dich ein, da wo diese Sehnsucht ist, mehr von dir, dass du jede Zelle des Körpers, jede Ecke der Seele, jeden Gedanken des Geistes, des Herzens, Herr, dass du alles durchdringst, unseren Verstand durchdringst mit deiner Gegenwart und dass du uns wirklich erfüllst, dass deine Herrlichkeit in unserem Leben sichtbar wird, deine Kraft in unserem Leben sichtbar wird, dass sie nach außen dringt und wir zu einem Wohlgeruch und zu einer Demonstration deiner Gegenwart werden. Vater, ich bitte dich darum, dass da, wo jemand sagen muss, aber ich habe noch nicht die Mindestvoraussetzung, ich bin noch nicht erlöst, ich bin noch nicht errettet, ich bitte dich darum, dass du da kommst und dass du diesen Menschen errettest, denn nur du kannst erretten. So wie du nur du das Volk Israel aus Ägypten herausführen konntest, so kannst auch nur du einen Menschen aus der Macht des Todes und der Sünde heraus erretten. Und deshalb bitte ich dich darum, dass du kommst und dass du diesen Menschen jetzt, der diese Sehnsucht hat, herausführst aus dem Sklavenhaus der Sünde und des Todes. Ich bitte dich, Jesus, dass du ihm begegnest als der auferstandene, lebendige, erhöhte Herr, der sein Leben von nun an in seiner Hand hat. Als der Herr, der in seinem Leben wohnen will, Wohnung machen will durch den Heiligen Geist und sein Leben durchdringen und durchfluten und erfüllen will mit neuer Kraft, mit Kraft aus der Höhe, mit Weisheit, mit Stärke, mit einer Bestimmung für dieses Leben. Ich bitte dich um eine klare Offenbarung der Bestimmung für die Leben, die sagen, ich weiß nicht, wofür ich eigentlich hier bin. Ich bitte dich darum, dass du jetzt Bestimmungen, Berufungen aussprichst für diese Leben, dass sie dir ganz dienen können und gehören können. Danke, Jesus, dass du Gebet erhörst und dass du handelst. Amen.